Eigentlich, als ich die Anfrage bekommen hatte, wollte ich gleich absagen. Ja, wirklich. Und dann sagte mein Freund, es kommt von der SMD. Okay, dann werde ich das machen für die SMD. Weil ich hatte als Student vor vielen Jahren viel von der SMD profitiert. Geistlich, es war sehr schön. Wir hatten Freizeiten, wir waren damals ausländische Studenten und wir hatten unsere Gruppe gehabt, nannte man IGA, Internationalen Kreis. Das hatten wir an der Uni und wir haben geleitet, das hat wirklich Spaß gemacht. Also SMD, das kann ich nicht ablehnen. Ansonsten, ich habe seit jetzt fast 2 Jahren entschieden, ich werde nicht mehr über Armut reden. Denn es ist viel, viel geredet worden und wenig getan. Armut hat für mich ein Gesicht. Es ist nicht für viele hier, die einfach Armut sagen und es bleibt da. Wenn ich Armut sage, dann denke ich immer an Menschen, konkrete Menschen, die ich kenne, die arm sind, die gar nichts haben. Wenn ich AIDS sage, dann hat AIDS für mich ein Gesicht. Vater von 7 Kindern gestorben, kurz vorher mit ihm geredet und nicht nur in einem einzigen Fall, sondern auch wirklich fast jede Woche. Ja, eine Beerdigung hier und da und die Waisenkinder, die da unter dem Mangobaum sitzen und die gar nicht wissen, wie es weitergeht. Hunger, es hat auch für mich ein Gesicht. Menschen, die nichts zum Essen haben, bei dem man im Rahmen der Arbeit besucht haben und ich musste auch an dem Abend ohne zu essen schlafen gehen, weil es nichts gab. Wenn es was gäbe, werden sie mir geben. An diesen Worten sind für mich keine leeren Worte, aber die bekommen ein Gesicht jedes Mal, wenn ich das sage. Ist wirklich nur Afrika zu retten? Malaria, AIDS, der sich ausbreitet ohne jeglichen Widerstand. Armutbedingte Krankheiten, Umweltzerstörung, die da läuft. Eine Spirale der Armut, der sich dreht in Krisenzeiten wie auch in Friedenzeiten. Der sich dreht im Krieg, in Nachkriegszeiten. Und auch noch dazu, die Nahrungsknappheit, die aufgetreten ist, diesen Jahr überall, das hat man im Fernsehen gesehen, wie die Menschen auf Straße gingen. Wohl wissen, dass es sehr riskant ist, die riskieren, erschossen zu werden, geschlagen zu werden, und gehen sie trotzdem auf den Straßen, laufen, demonstrieren, weil die gar nicht wissen, wie es weitergeht. Nein, es scheint mir, dass es kein glaubhaftes Rezept dagegen gibt. Punktuelle Hilfe, rechts und links, und das wär's. Die einzige Hoffnung der wirklich armen Menschen ist oft ihre eigene, meistens zahlreiche Kinder. Wo sie denken, okay, wenn es denen irgendwann mal gut geht, dann wird uns auch gut gehen. Wir haben ganz viele geredet, jetzt über Millenniumsziele. Kann das wirklich erreicht werden? Auch wenn wir das erreichen würden, dann wird immer noch ein großer Teil der Bevölkerung Afrikas zu den anderen Hälfte gehören, die weiterhin arm bleiben werden. Das Stichjahr 2015 ist gar nicht mehr so weit. Und wir sehen schon, wie schwierig es geworden ist, solche Ziele zu erreichen. Es gibt mehr Kriege, Und dann werden wir nur noch bewusst, gerade durch die Medien, wo es Kamera gibt, da denken wir, jetzt ist was los. Aber im Grunde, es gibt auch ganz viele anderen Ecken der Erde, auch Afrikas, wo irgendwas da läuft und wir sind überhaupt nicht informiert. Ich wundere mich immer, dass deutsche Nachrichten im Fernsehen nur 15 Minuten dauern. Für die ganze Welt. Und das war's dann. Der Reporter sagt zwei Sachen und dann wird gesagt, ja, herzlichen Dank. Es gibt mehr zu erzählen. Nein, ich bin kein Afrika-Pessimist. Ich weiß auch, dass es Hoffnung gibt. Ich denke auch, dass ganz oft wird auch die Realität Afrika ganz anders dargestellt, als man denkt. Oder als es tatsächlich aussieht. Ich habe auch eine Befürchtung, was die Millenniumsziele anbelangt. Und es ist berechtigt. Ich gehöre zu den Armen, ich gehöre auch gleichzeitig zu den Reichen. Meine Befürchtung ist, sollten wir wirklich die Leute in Afrika beibringen, so zu sparen, wie wir es in der westlichen Welt tun, dann bricht die Solidarität zusammen. Es ist nicht selbstverständlich, dass die Menschen, die heute wirklich sich Hand und Füße richtig tun, um was zu teilen, um Menschen in ländlichen Bevölkerung zu helfen, Eltern, Verwandte, noch weiter tun werden, wenn sie wirklich so sparen werden, wie wir es hier tun. Jemand hatte heute hier gesagt, ja, da kommen die Neffen und die Verwandten und wollen sie Geld haben und so weiter. Ich denke, es gehört zum Grundprinzip des Zusammenlebens. Wir nennen das in Afrika Ökonomie des Teilens. Wer hat und nicht teilt, begeht ein soziales Verbrechen. Wenn ich habe, muss ich teilen. Aber haben wir nicht gesehen, die letzten Jahre, wie auch die westliche Mentalität sich ausbreitet durch Medien, durch Erfahrungen, die wenige, die es schaffen würden, irgendwas zu sparen, werden auch nicht mehr investieren in den Schwachen der Gesellschaft. Es wird eine neue finanzielle Eliten geben. Man hat auch gesehen, dass wenn wir auch die Ziele erreichen, finanziell gesehen, wir werden keine sozialen Durchlässigkeit mehr haben. Also wir werden jetzt genau hinkommen, wo man Reiche und Arme ganz genau trennen kann. Und damit auch ein soziales Ungleichgewicht zementieren und eine menschliche manipulierbare Masse, ungeheure menschliche manipulierbare Masse darstellen. Und diese Masse, wenn sie global informiert sind, werden auch teilhaben wollen an den Ressourcen und die werden sich nicht mehr mit der Entwicklungshilfe abspeisen lassen. Das hat man in Nigeria gesehen, im Delta, wo Öl reichlich vorkommt. Da greift keine Entwicklungshilfe mehr, sondern die Leute wollen richtig teilhaben an den Ressourcen. Und das ist auch nicht möglich in den jetzigen demokratischen Voraussetzungen. Folge sind Gewalt, Entführungen und alles, was man so kennt. Nun, was tun? Ich bin sicher, es gibt viel zu tun. Aber jede kleine Hilfe, was nach Afrika fließt, ist sehr nötig und unverzichtbar. Wir können nicht darauf verzichten. Den werden wir ermutigen und wir werden mehr Solidarität fordern innerhalb der Gesellschaft. Warum eigentlich werden wir zum Beispiel nicht Leute motivieren, ihr Geld anzulegen, wo es auch Profit bringen würde für Menschen in Afrika? Das wurde heute gesagt, aber man war lieber, wo es Sicherheit gibt. Da ist sicherer, da, wenn irgendwas passiert, gibt auch Maßnahmen, das hat man jetzt gesehen. Wenn diesen ganzen Finanzenkrisen aufgetreten ist, ich habe einfach gesagt, naja gut, das hat vor 60 Jahren noch ein Maler geschrieben, dass der Gewinn, der bleibt privat und die Verluste kauft der Staat. Das sieht man und das macht gewisse Sicherheit. Da investiert man am liebsten. Wir wissen auch, wenn wir unseren eigenen Werdegang sehen, in Europa, in Deutschland. Ich bin kein Fernsehfan, aber ich gucke immer einen Film, das kommt so mit dem Titel Die Deutschen. Ich gucke das. Wenn wir unseren eigenen Werdegang betrachten, dann sehen wir auch, dass auch unsere eigene Kraft wäre ganz schwierig, hierher zu kommen, wo wir heute sind. Wir brauchen Hilfe von außen. Wir brauchen Investitionen. Und das hat uns bis hierher gebracht, wo unser Wohlstand heute fast selbstverständlich geworden ist. Das ist ein Statement, aber kommt mal zur Hoffnung. Ich sage, dass in den letzten 50 Jahren es hat nicht an Investitionen, es hat nicht an Entwicklungshilfe gefehlt. Es wurde eine Menge Geld investiert in vielen Projekte. Aber wenn man die Ergebnisse vergleicht mit den Investitionen, die gemacht worden sind, dann sieht man, was für eine lächerliche Verhältnis das ist. Ganz wenig wurde erzielt. Und warum denn? Seit Jahren investieren wir immer noch in Afrika, in vielen Entwicklungsländern auch, und so wenig rauskommen. Man kann sich fragen. Ich habe am Anfang gesagt, ich rede nicht mehr über Armut, weil für mich ist Zeit, jetzt anzupacken und was richtig auf die Beine zu bringen und nicht riesige Theorien, die irgendwo an der Oberfläche bleiben. Frage ist immer, Frage ist immer, wo und was haben wir überhaupt falsch gemacht? Wo sind Projekte, die gut gelaufen sind, obwohl die Mittel so gering waren? Ich habe schon ein paar Leute gesagt, ich kenne keinen Kontinent der Welt, wo man mit so wenig Geld so viel machen kann wie in Afrika. Mit ganz wenigen Mitteln. Was sie brauchen, ist gar nicht viel. Es kommt nur um die richtige Einsatzmöglichkeit an und nicht auf die Menge. Man kann vieles tun für Afrika, wenn man will, wenn man auch die richtigen Leute dafür motivieren kann. Ich freue mich, dass der von Opportunity hier war. Das ist auch eine Initiative, finde ich sehr interessant. Im Rahmen meiner Arbeit jetzt als Projektleiter für Afrika und Asien im Bereich erneuerbare Energie bin ich ständig konfrontiert mit solchen Fragen, was kann man konkret für die Menschen, für die armen Menschen in den Ländern tun, was gut ist, aber nicht so teuer. Das ist, was mich die ganze Zeit beschäftigt. Zum Beispiel Solaranlage. 2 Lichter, 1 Lichter, 3 Lichter, nicht mehr. Nur einfach, dass die Kinder, die sie als ihre Reichtum betrachten, abend auch mal lernen können, wenn es dunkel ist, dass sie auch richtig arbeiten können, im Busch, genauso wie die anderen, die in den Städten wohnen. Dass auch die Atmosphäre in der Familie verbessert wird, durch Licht, abend, da kann man miteinander reden, da ist die Familie fröhlicher, das merkt man schon beim Mondschein. Dass die Leute abend noch beim Abendessen sich bequem da sitzen vor ihrem Hüter, das ist meine Überlegung. Und entwickeln wir die Technik entwickelt und es darf bitte nicht viel kosten. Und das Problem ist, dass in Deutschland man arbeitet gründlich. Ja, ja. Ich sage das, weil auf dem Markt wir konkurrieren vorwiegend mit China, das weiß jeder Unternehmer hier. Ja. Wir konkurrieren nicht, was die Preis anbelangt, aber die Qualität. Und bis unsere Produkte rauskommen, ist es wieder zu teuer. Ich habe vergessen zu bringen, wir haben einen Energiekörper entwickelt, das habe ich da hinter dem Auto, im Parkplatz, morgen kann ich noch schauen. So, wir haben ein Alukissen genommen und dann startet mit Akkus und Paneelen und so weiter. Und dann, wir haben das getestet in Uganda, in der Elfenbeinküste und Pazifikinsel. Und dann Ergebnisse war, der deutsche Ingenieur, der hingefahren ist, der kam mit 16 negative Punkte zu dem Koffer. Und nun müssen wir uns Gedanken drüber machen, die arme Leute, die brauchen was gut ist, was robust ist und auch was auf keinen Fall feine Motorik drin hat. Ja, dass man hier einen Knopf und da einen Knopf, der wird zweimal drücken und kommt nicht mehr wieder zurück. Und ja, das sind die Realitäten. Dann kam ja der Schalter so schwer und so weiter. Und dann haben wir uns jetzt einen Babykoffer, Spedition machen, wissen das. Das ist was ein Koffer, was die USA benutzt. Aber der ist teuer wieder. Und der wird genau angepasst. Da kann man drauf springen, passiert nichts. So, das ist nur nebenbei. Aber Hoffnung gibt's. Man braucht nur noch die vielen Missionsprojekte anzugucken. Die schon mal in den Tropen waren. Nimm euch Zeit, guckt mal, was die Missionsprojekte da gemacht haben. Es sind immer ganz wenige Mittel. Ganz wenig. Die Missionen, die haben nicht so viel Geld. Aber ich habe Projekte gesehen, die wirklich gut waren. Davon haben viele Menschen profitiert. Wenn ich so eine kleine Organisation jetzt sieht wie Opportunity. Ja, das ist, man denkt immer groß. Es muss eine Menge da sein, bis was passiert. Aber mit ganz wenig muss man nur noch sich ein bisschen organisieren. Wir haben mehrmals gesagt, mit Christen in Afrika, in Asien, wir gehören zum Jesus, sie sind Brüder, sie sind Schwestern, alles, das ist prima. Das ist die Theorie. Wie sieht es mit dem praktischen Einsatz aus, was die Christen dort anbelangt? Ich denke immer, in jedem Kriegsgebiet, da sind auch unsere Geschwister mittendrin. Leute, die wirklich überzeugte Christen sind, die stecken drin. Wenn sie heute nach Goma gehen, in Nord-Kivu, da sind Christen ohne Ende. Wenn sie irgendwo hingehen, in Bunia, Ituri, in Darfur, mitten in diesen muslimischen Ecke, da sind Christen drin. Egal, wo sie hingehen. Sie stecken drin, mittendrin in solche Situationen. Beten wir auch für den. Diesen Menschen müssen wir in unserem Gebet, täglichen Gebet einbeziehen. Die können Zeichen setzen mit kleinen, was wir hier kleine nennen, ist manchmal ganz kurz in solchen Ländern. Ein Euro ist in Uganda 2500 Schilling. Damit, also 500 Euro ist 1 Million. Damit kann, mit 1 Euro kann ich was bewirken. Wenn jemand kräftig arbeitet, am Tag kriegt er vielleicht gerade 50 Cent. Also nur mit 1 Euro kann ich schon was machen. Wir können uns richtig organisieren. Was mich immer ein bisschen traurig macht, ist es gibt zwar viele Organisationen, christliche Organisationen, aber es fehlt meiner Meinung nach, es kann Widerspruch geben, es fehlt eine richtige Koordination. Sie wissen nicht voneinander, wer mag was und wo. Es gibt ganz wenige Erfahrungsaustausch mit Kirchen, mit Kirchenleitungen, Bischöfe, Pastoren und allen diesen Leuten. Findet gar keinen statt. Jeder macht sein Ding. Es wäre unheimlich interessant, wenn man eine Koordination hätte in diesen Ebenen von christlichen Organisationen, die Erfahrung austauschen, die zu einmal im Jahr oder alle 2 Jahre zusammenkommen und überlegen, was haben wir gemacht, was für Herausforderungen sind noch da, wie geht man ran, wie sieht es aus mit geistlichem Wachstum, wie sieht es aus mit materiellen Sachen, und dass man einfach ein bisschen koordiniert. Und dann, wenn man solche Berichte hört, wird man auch gleich merken, dass es doch Menschen gibt in Afrika. Es gibt Menschen auch in Deutschland, Missionare, Entwicklungshelfer, die viele Menschen Hoffnung gemacht haben. Ich kann viele Beispiele erzählen von meinem eigenen Einsatz in den Ländern. Es war immer eine Bereicherung für mich, Gott zu loben mit Menschen, die sehr arm waren. Morgen in der Predigt werde ich nochmal drauf kommen. Ich habe ganz viel von denen gelernt. Ich bin selber in einer Familie geboren, wo es nicht immer alles gab. Aber wir müssen damit zurechtkommen. Ich habe in einem Seminar erzählt, dass eine der Probleme, warum wir das nicht richtig betrachten können, und das ist ganz wichtig inzwischen, ist die globale Betrachtung der Armut. Es hilft uns nicht weiter. Die, die in den Entwicklungsländern waren, da sagen sie, alle Weißen, sie haben Geld, sie sind reich. Und von hier aus sagen wir, alle, die dort sind, sind arm. So entsteht eine Situation, wo jeder weiß, wie der andere ist. Und wenn eine Weiße sagen, ich bin Student, das hat keine Bedeutung, der Weiße hat Geld, ob er arbeitet oder nicht. Und der Afrikaner ist arm, Stali. Aber wenn man eine mikroskopische Betrachtung der jeweiligen Gesellschaft sieht, dann sieht man, dass es dort in der Gesellschaft verschiedene Armut grad gibt. Es gibt die, die ganz schlimm dran sind. Es gibt die, denen es besser geht, etwas besser im Vergleich zu den anderen. Es gibt denen, das geht auch gut. Geht auch gut. Auch wenn sie kein Politiker sind, sie sind im ländlichen Gebiet, da sieht man überall, wenn man fährt, da Weltverschütte. Für uns ist jetzt ein Zeichen der Armut. Aber der ist immer besser dran als der, der in Grashütte wohnt. Wir haben unheimlich gute Erfahrungen mit Wellblechhütte gemacht. Wir dachten über, wir müssen uns eine, Entwicklungsindikator finden. Und wie es üblich ist in Deutschland von der Uni, gab tolle Bücher dazu. Und wir kommen in einem Abendgegend und dann sagen wir, ja, was wäre hier zum Beispiel ein Zeichen dafür, dass es euch etwas besser geht? Ja, Wellblechhütte. Ja, wenn wir mehr Wellblechhütte, die nehmen das permanent aus. Wenn wir das hätten, wer schon das hat, dem geht es gut. Also wenn wir in der Gegend fahren, sehen wir Wellblechhütte, wir wissen, hier, es hat was getan. Und wenn wir krass aussehen, dann ist es was schlecht dran. Und wenn wir riesige Häuser sehen, dann geht's gut. Also man hat auch die Armen, die Ärmsten der Armen, man hat auch die Mittelschicht der Armen und man hat auch die Reichen der Armen und für uns sind alle arm. Das ist eine Fehlbetrachtung, genauso wie sie dort machen. Warum klopfen Tausende von Menschen an der Tür von Europa und nehmen sich so viel Risiko, sich auf ein Boot zu setzen und Atlantik zu überqueren? Das muss man sich einen Gedanken drüber machen. Das läuft schief, sehr wahrscheinlich, und es läuft tatsächlich auch. Und man weiß das und trotzdem versucht man hierher zu kommen. Für was? Ist das nicht, weil ein falsches Bild von Europa so verbreitet ist, dass hier auf der Straße kleine Steine alle Gold sind? Ich habe eine alte Freundin, die ist 72 Jahre alt, wir mögen uns sehr, weil der Ventura-Stamm in meinem Stamm 24 Jahre da gelebt hat in einer Strohhütte. Der ist ein Schweißer. Da treffen wir uns ab und zu mal. Dann gehen wir in ein Restaurant, wir zahlen vielleicht 25 Euro insgesamt und dann haben wir so eine kleine Reis am Tellerrand, eine Reisaufen und er sagt immer, lass uns das fotografieren, wir schicken nach Afrika, sagt man, und dann Preis dazu schreiben. Dann werden Sie schon sehen, was hier los ist. Und das ist tatsächlich so, dass man ein falsches Bild hat. Das in Deutschland, es war auch ein bisschen Schock für mich, in Deutschland kam ich und dann muss ich gleich eine Krankenversicherung abschließen, obwohl ich gar nicht krank war. Muss man das dann passieren? Ja? Weil ich von einer Kultur komme, wenn ich krank bin, dann zahle ich mir mein Medikament und wenn ich heil bin, dann ziehe ich weiter. Aber dass ich monatlich das zahlen muss, auch wenn ich gesund ist, das ist jetzt mal neu. Und das sind Dinge, die die Leute gar nicht wissen. Und man denkt, in Europa ist alles okay. Wenn ich hinkomme, werde ich Arbeit finden gleich. Dass wir auch hier mit Arbeitslosigkeit zu tun haben und Landstreicher und weiß ich was alle, die auf dem Markt schlafen müssen, sogar im Winter. Das weiß man gar nicht davon. Es ist ein falsches Bild. Wir waren damals Studenten und dann gab es noch ein Seminar für Studenten in Marburg. Und dann haben wir in der Jugendherberge geschlafen. Da kam ein Mann aus Benin. Wir waren so in einer Jugendherberge, da war ein Etagenbett. Ich habe oben geschlafen und der Mann aus Benin unten, der war zum ersten Mal in Deutschland. Es war so ein bisschen kälter, aber das ging noch. Und dann haben wir Abendbrot gegessen, wir sind schlafen gegangen und nach einer Stunde sagte er, Sam, ich sage, ja, schläfst du schon? Sag ich, ne, aber bald. Nee, wie kann ein erwachsener Mensch Brot essen haben und dann schlafen gehen? Das geht nicht. Ich muss was essen. Na, dann habe ich noch meine Hose wieder angezogen. Wir sind nach in Marburg durch die Straße gegangen, wir haben ein Restaurant gefunden. Da hat er noch Schnitzel mit richtigem Reis gegessen. Da war die Welt in Ordnung. Der Erwachsene konnte jetzt schlafen. Das sind einfach solche Kleinigkeiten, die die Leute als Bild haben. Aber ich rate immer die in den Tropen gehen. Bitte, wenn die Leute fragen, sag's mal die Wahrheit. Erzählt mal von ihnen. In Deutschland ist es ein bisschen schwierig. Aber das habe ich auch hier gelernt. Man lernt sich kennen, indem man gegenseitig Fragen stellt. Ja, wo kommst du denn her? Was machst du? Und so weiter. Und ich sage immer, das ist für uns als Ausländer sehr anstrengend. Weil ich kann nur was von mir erzählen. Nein, nicht mehr jetzt, ich bin zu lange hier. Ich kann was von mir erzählen. Erzählen Sie was von Ihrem eigenen Leben. Dann werden Sie sofort merken, dass das Bild von Europa, das wir haben, stimmt überhaupt nicht. Stimmt überhaupt nicht. Also ich bin der Meinung, ich bin völlig überzeugt, dass wir haben Mittel, um was zu bewirken, um Hoffnung zu schenken. Und dann kommt noch dazu das Evangelium. Ich bin mehrmals gefragt worden, ja, Sam, wir haben in Afrika fröhliche Leute gesehen. Ja, sie sind fröhlich. Trotz allem, auch wenn sie nicht wissen, wie es morgen aussehen wird. Mit Nahrung, mit Kleidung, mit Geld und alles. Und trotzdem strahlen sie eine gewisse Fröhlichkeit nach außen. Wie kann denn das passieren? Ist das nicht mit einer gewissen Hoffnung verbunden? Das Morgen kann doch besser sein. Ist das nicht direkt mit dem Glauben zu tun, dass ich mich ganz auf Gott verlassen kann? Ich denke schon. Und die vielen Erfolge von Missionsprojekten, trotz weniger Mittel, liegt ganz fest daran, dass die Christen eine gemeinsame Basis haben. Man begegnet sich, auch wenn man sich nicht kennt, aber man begegnet sich mit weniger Vorurteil, weniger Bereitschaft, miteinander zu reden. Und das wirkt schon ganz viel in den Projekten, die dort geführt werden. Dazu kommt natürlich auch die Tatsache, dass die Christen in ihrem Gesellschaft sehr oft Vorbild sein wollen. Ich habe die letzten Jahre in einem Stamm gearbeitet, das war ganz schwierig. Ich bin dorthin gegangen, ich hatte einen Kollegen, der hat mir gesagt, ja, Sam, komm, arbeitet, aber die Männer sind schwierig. Aber der hat mir nicht gesagt, dass die Männer eine Plage sind. Da war ich kenne Afrika, aber ich war in einem Gebiet, wo die Männer jeden Tag getrunken haben und die Frauen haben Arbeit gemacht auf dem Feld. Jeden Tag. Nicht nur einen Tag, jeden Tag. Und die Männer, die Christen, die da waren, man konnte ganz klar einen Unterschied sehen. Die haben für ihre Familie gesorgt, die haben gearbeitet, die haben vieles gemacht, gemeinsam mit ihrer Familie. Dem ging es viel besser, viel, viel besser als alle anderen. Und die Frage war immer, wenn ich den gesehen habe, ich habe gefragt, ja, warum wirst du denn nicht Christ, wenn du siehst, dass es dem besser geht? Ja, das kommt noch. Ja, das kommt noch. Ja? Aber das ist ein gutes Beispiel, wie das Evangelium Leute einfach dazu bringt, ihre Lebensanschauung, ihre Weltanschauung zu verändern. Hoffnung gibt es. Wir können Hoffnung schenken und wir schenken auch schon. Und wir können uns mehr anstrengen. Wir können uns nicht einfach durch die ganzen Umstände und Berichte und Medien einschüchtern lassen. Wir müssen weiter hinpacken und uns richtig einsetzen. Und mit ganz wenig Mittel erreichen wir gute Ergebnisse. Wir sind hier, die können auch die Hoffnung, die schon dort ist, stark machen, dass die Christen sich mehr einsetzen für das Reich Gottes. Danke.
Ja, es ist die ganze schon vorgerückte Stunde, aber wenn es jetzt noch ein paar Fragen gibt an den Samuel, dann denke ich, haben wir die Zeit jetzt auch noch.
Ja, ja, ich höre sehr gut.
Du hast gesagt, dass es manchmal sinnvoll wäre, mehr Organisation oder Absprache zu haben zwischen Alternativen. Und du hast auch gesagt, dass das Problem oft ist, dass viel geredet wird und nichts getan wird. Und ich habe ein bisschen Schwierigkeiten, das zusammenzubekommen, weil eine Befürchtung, die ich oft habe oder was ich oft sehe, ist dadurch, dass über Organisationsketten laufen. Da wird dann viel gesprochen, viel abgesprochen, aber dadurch ist das, was am Ende rauskommt, sehr klein. Und ich warte manchmal auf direktere Kontakte, nicht auch mehr bringen. Einmal im Organisatorischen und auch bewusstseinsmäßig und rein emotional ist was anderes, ob ich meiner Organisation Geld gebe oder ob ich jemanden kenne und weiß, ich kenne meinen Bruder, Indien oder so auch immer, weil der braucht gerade das
wieder in dem Meldet. Ja, zu einem, die Koordinationsarbeit, was ich gesagt habe, betrifft vorwiegend die christliche Organisation. Ich glaube nicht, dass auch eine starke Koordination von nicht-christlichen Organisationen noch was bringen wird. Das gibt es auch sowas Ähnliches wie Infohefte und weiß ich was. Aber ich denke, für uns Christen ist es einfach wichtig, einen Blick dafür zu bekommen, wo was gerade läuft. Ich finde unheimlich interessant, es gibt Missionswerke, die immer ein Heftchen an ihre Jahresbrief oder Idea-Hefte da bringen, welche Projekte zum Beispiel jetzt ganz wichtig ist und was gemacht wird. Und das ist auch mal wichtig. Was die Koordination und Absprache mit GTZ und DED und allen möglichen Organisationen, das werde ich, ich glaube nicht, dass ich das gemeint habe. Ich glaube, ich meine das überhaupt nicht. Ich meine an Missionswerke, an christlichen Organisationen, an Leute, die nicht nur materielle Entwicklung im Blick haben, auch geistliche Entwicklung mit einbeziehen oder geistliche Entwicklung im Vordergrund steht als jeden materiellen. Weil wenn wir sehr oft von Armutbekämpfung sagen, dann denkt man mehr an materiellen Dinge, aber für mich stand immer der Mensch im Mittelpunkt einer Entwicklung. Der Mensch muss selber sich erstmal, irgendwas muss verändert werden in einen Mensch, damit er sich überhaupt aufmacht für Neuigkeiten, damit er Verständnis dafür hat. Sie können das auch sehen, ich lache immer wieder über solche Sachen. Der Barack Obama wurde gewählt und dann sagten die alte Medizinmann in Kenia, das habe ich gemacht. Und für jemanden, der rational denkt und den ganzen Wahlapparat von Barack Obama kennt, der weiß, der alte Mann hat nichts zu sagen. Ja, solche Weltanschauungen sind ziemlich weit verbreitet. Der kann hier machen, der kann vielleicht auch eine Zauberdings da machen, damit es hier gut klappt. In der Landwirtschaft habe ich was erlebt, auch in der Richtung. Ich war einmal in einem Garten von Frauen, die haben einen schönen Garten angelegt, es wächst ja auch Tomaten, Kohl und alle möglichen Sachen. Und dann komme ich hin und die Frau sagt, ja, alles was hier wächst, wird nichts mehr. Ich sage, ja, wieso? Sagt, ja, gestern waren wir hier, wir haben gearbeitet und ich habe meine Schuhe vergessen. Dann bin ich nach Hause gegangen und von dort habe ich gemerkt, ich habe keine Schuhe. Ich bin zurückgekommen und dann habe ich hier jemanden gefunden, der ganz nackt auf unser Feld stand, also der hat unsere ganze Ernte weggenommen. Und sagte, wir werden was ernten, das wird zu sehen. Ja, ja, aber das glaube ich nicht. Und tatsächlich haben wir was geerntet. Das war sogar eine sehr gute Ernte. Also man hat auch innerhalb der Gesellschaft solche Dinge, die auf bedauerliche Weise manche Christen auch dran glauben. Ja, wir nennen das die wackelige Christen. Die werden immer wieder gestärkt. Die müssen gestärkt werden. Und das ist ein Weltanschauungsprogramm. Aber ich rede vorwiegend von christlicher Organisation. Dass man ein bisschen koordinieren kann.
Ich habe gesagt, sehr viele Christen überall in Afrika gibt es verstreut in jedem Land. Ich würde mal persönlich interessieren, inwiefern 300 Raumschiff dazu beigetragen hat. Weil ich meine, in der Zeit, wenn ich die Newsletter bekommen habe und immer die Bilder mit den Millionen von Menschen darauf waren.
Ich weiß es nicht. Ich weiß einfach nicht. Ich weiß nur, dass ich für mich persönlich, ich bin immer dafür, dass man Evangelisation macht. Menschen werden nach vorne kommen. Und wichtig ist nicht, dass sie nach vorne kommen, aber was mit dem später geschieht. Wo gehen sie hin? Engagieren sie sich? Bleiben sie bei Jesus? Oder gehen sie wieder zurück in ihrem alten Alltag? Das ist das Allerwichtigste. Ich kann keine riesige Evangelisation machen in einem Gebiet, wo ich nur einen Pastor habe und dann 5000 Leute nach vorne kommen. Was passiert dann? Die Leute kommen gerne nach vorne und dann werden sie schon merken. Sehr oft reicht nur, dass der erste Richtung vorne läuft, dann stehen die anderen auch und folgen. Segen braucht man doch immer, Gebet braucht man. Ah, das tut doch gut. Ich gehe mal hin. Also die Nacharbeit ist für mich immer das Allerwichtigste bei aller Evangelisation. Es gibt Leute, die kommen gar nicht vorne, aber durch die Nacharbeit kommen sie auch doch zu Jesus.
Ja, dann würde ich mal sagen, beschließen wir es hier und ich bedanke mich nochmal, Samuel, für diesen wirklich eindrucksvollen Bericht.